Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin Ann-Christine und sammle hier Antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten.
Wie bin ich da reingeraten? Vielleicht muss man da anfangen, wie ich in die EHS reingeraten bin. So ein bisschen, eigentlich müssen wir ja ganz von Anfang an anfangen.
Wir sind schon bei der dritten Folge für diese Staffel angekommen und dieses Mal bin ich in Besigheim in der außerklinischen Intensivpflege und spreche da mit Raphael Hertrampf. So ein bisschen sind wir fast schon alte Bekannte, aber wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal bei einem Videodreh zumindest gesehen. Und am besten, du stellst dich einfach selber kurz vor.
Ja, hallo. Also wie schon gesagt, ich heiße Raphael und ich arbeite in Besigheim im Robert-Bräunig-Stift und zwar in der außerklinischen Intensivpflege. Genau, ich arbeite hier schon ja ziemlich lange. Ich gehöre so ein bisschen zum Urgestein im Haus und fühle mich hier absolut wohl und bin froh, dass ich heute vielleicht ein bisschen davon hier zeigen kann. Ja,
ja. Wir haben es ja in der Staffel von Weiterbildungen, Fachqualifikationen für Pflegefachkräfte und bei dir ist es eben die Intensivpflege. Also das ist das Thema, was wir heute im Prinzip rausgreifen. Jetzt hier speziell in der außerklinischen Intensivpflege in Besigheim, wenn wir das einmal kurz so für die Außendarstellung zusammenfassen, was bedeutet das? Mhm. Also wer ist hier, was macht ihr hier?
Ja, genau. Also wir sind eine relativ überschauliche Station. Wir haben 15 Betten. Die Station gibt es zweimal, das heißt, wir haben 30 Betten theoretisch, wenn wir die voll belegen würden. Intensivpflege bedeutet intensive Pflege. Das heißt, wir haben mit Menschen zu tun, die quasi dem maximalen Pflegegrad entsprechen, also immer eigentlich eine 5. Die Bereiche, die das so ein bisschen abdeckt, sind, also in den meisten Fällen sind es beatmete oder Wachkoma-Patienten oder eben in Kombination. Und das sind einfach im Vergleich jetzt zur Altenpflege ganz andere Krankheitsbilder, mit denen man da zu tun hat. Wie schon der Name sagt, das ist alles viel intensiver, viel aufwendiger, viel zeitaufwendiger, emotional vielleicht auch ein bisschen aufwendiger, aber eine total tolle Sache.
Bist du ein Podcast-Hörer?
Absolut nicht.
Gar nicht?
Gar nicht.
Also so privat?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe, auch mit dem Begriff konnte ich lange auch gar nichts anfangen, weil ich mich das gar nicht, also ja, ich hatte damit nie was zu tun irgendwie und dann war mir schon klar, irgendwas auf jeden Fall mit Sprechen und Zuhören und Reden irgendwie, so eine Art Interview. Aber nee, also ich bin auch jemand, der gar nicht gern liest oder so. Das langweilt mich irgendwie so mit so einem Buch in der Hand, dann so Zeile für Zeile.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass Leute, gerade die nicht so gern lesen, das vielleicht ganz gern haben, weil man halt das nebenbei irgendwie machen kann. Ja, und Lesen ist ja immer so was ausschließlich. Dann kannst, wenn im Lesen kannst du halt nichts machen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja. Ah, witzig, ja.
Also mein erster Berührungspunkt sozusagen jetzt hier damit.
Oh, ich habe Glück gehabt.
Ja, kann ich das noch mitnehmen in meine Erfahrungskiste?
Genau, kannst du mitnehmen und ich kann ja Glück haben, dass du,
ja,
dass
genau,
du jetzt zugesagt hast.
Ja, absolute Premiere, extra für die Evangelische Heimstiftung.
Aber du hattest ja auch kaum eine Chance, weil du bist ja so eine Art Shootingstar der Intensivpflege bei der EHS.
Ja, lass ich jetzt mal so stehen.
Wie bist du da eigentlich reingeraten?
Wie bin ich da reingeraten? Vielleicht muss man da anfangen, wie ich in die EHS reingeraten bin. So ein bisschen, eigentlich müssen wir ja ganz von Anfang an anfangen.
Ja.
Jetzt im Herbst sind es 12 Jahre, ja. 12 Jahre, die ich hier bin. Und ich habe damals, also als Kind quasi, habe ich angefangen, also mit, ja, ich war gerade 18, also gerade aus der Schule raus, stand dann so vor dem Nichts theoretisch. Also es war nie so, dass ich immer wusste, ich will auf jeden Fall mal dahin oder in die Branche oder ich will mal irgendwie zur Feuerwehr oder was weiß ich, Pilot. Das gab es bei mir nie so in meinen Vorstellungen, so diese feste Vorstellung, was will ich mal werden. Und ich habe dann so ein paar verschiedene Sachen schon mir auch mal angeschaut. Also was ich gerne mache, sind einfach so Bastel-, Renovierungs-, Gestaltungs-Thematiken und habe dann in der Schreinerei habe ich mal ein Probearbeiten gemacht, habe ich beworben gehabt bei einer Verpackungsmittelmechanik. Ja, also erst dachte ich, es geht so in Richtung Holzwerkstatt, weil ich meinen Realschulabschluss auf einer Werkrealschule noch gemacht habe und es war halt begleitend zur Holztechnik und weil ich einfach auch mit diesen Materialien immer schon zu tun hatte, auch früher. Und privat dachte ich, das ist vielleicht dann so meins. Und ja, diese Praktika, die ich dann da aber gemacht habe, das hat mir irgendwie gar nicht zugesagt, das hat mir gar nichts gegeben. Und zu dieser Zeit hat eine Freundin von mir ein freiwilliges soziales Jahr auch hier im Heim gemacht. Und das habe ich dann immer so ein bisschen mitbekommen so. Sie hat ja dann auch erzählt, wie das so ist und so. Und da hat man dann auch ein bisschen Geld verdient, damals 450 Euro. Das ist wahrscheinlich immer noch so ungefähr. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und mir gedacht, das könnte ich ja eigentlich auch machen. So. Also das klang immer so, als wenn das eigentlich ganz nett wäre. Und die Leute, die mit dem da arbeiten, sind auch ganz lustig. Und die Arbeit ist eigentlich cool und abwechslungsreich und genau. Und dann habe ich mir da so Gedanken drüber gemacht und mir auch gedacht, das ist ja jetzt Also es ist halt eigentlich perfekt, wenn man nicht weiß, was man machen möchte. Es ist keine verlorene Zeit, man sammelt Erfahrung, es steht was im Lebenslauf, man verdient ein bisschen Geld, man macht was Sinnvolles, irgendwo ja auch was Prägendes oder was die eigene Entwicklung auch ein bisschen fördert. Und dann dachte ich mir, okay, da gibt es so viel, was dafür spricht, das zu machen, dann mache ich das. Und dann habe ich mich da beworben. Nur hier habe ich mich beworben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht hätte, hätte ich jetzt den Platz hier gar nicht bekommen, einfach so aus Bequemlichkeit. Habe dann aber die Stelle bekommen und dann zusammen mit der Diakonie in Stuttgart hat quasi dann dieses ganze Programm begonnen, FSJ. Und ich glaube, also ja, es ist so, dass das FSJ auf jeden Fall ausschlaggebend war für den Weg hier in der EHS. Die Station, auf der ich angefangen habe, ich wurde da super aufgenommen, die Leute waren total cool und nett und lustig und auch wie die so im Umgang waren mit den ganzen, mit den Patienten oder Bewohnern. Und diese Tagesabläufe und das war einfach, das wirkte einfach alles so stimmig für mich. Und ich habe mich da einfach wohlgefühlt irgendwie und habe da auch so meinen Platz gefunden. Und das war eine richtig coole Zeit. Begleitend dazu dann noch natürlich das Programm also diese Seminare, die da noch mit dazugehören. Irgendwann ging natürlich auch das FSJ zu Ende. Mir war aber eigentlich schon klar, also in den letzten Wochen oder Monaten und vielleicht sogar schon viel früher, dass ich auf jeden Fall das verfestigen möchte hier. Also dass ich zu den Eindrücken, die ich jetzt bekommen habe, man darf da ja da auch viel machen schon, also eigentlich unterscheidet ein FSJler ja nicht wirklich viel von einem Azubi, zumindest in den ersten zwei Lehrjahren. Genau, und ich dachte mir, das wäre irgendwie cool jetzt noch zu diesen Sachen, die mir jetzt so gezeigt worden sind oder die ich mir da irgendwie auch selber beigebracht habe, so ein bisschen so ein schulisches Fundament noch irgendwie so mit einzubringen, irgendwie um das Ganze so ein bisschen, ja, professioneller vielleicht so zu verankern. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Bin dann auch im Laufe dieses FSJ einmal quer durchs Haus und als ich so im dritten Lehrjahr war, ich habe schon immer so ein bisschen geliebäugelt mit den, damals hieß es noch Beatmungs- und Wachkoma-Stationen. Und als ich das dann zum Laufe der Zeit vom FSJ so rausgefunden habe, da gibt es noch was anderes, noch was Spezielles, Besonderes, hat mich das schon irgendwie immer so ein bisschen gereizt. Und wenn man mal auch auf diese Stationen gegangen ist, so als junger Frischling irgendwie im System, weil man irgendwie da mal was hinbringen muss oder holen, dann war das total irgendwie, das war eine ganz andere Welt auf diesen Stationen. So. Das war irgendwie so klein und kompakt und ja, das wirkte so irgendwie ein bisschen familiärer auch und wie so eine eigene kleine Struktur, irgendwie so eine kleine Bubble. So. Und irgendwie fand ich das total ansprechend und habe mir gesagt irgendwie, dass ich da auf jeden Fall mindestens mal arbeiten möchte, so, also mal, um das zu sehen. Und so habe ich dann die letzten Monate wahrscheinlich sogar, also mindestens die letzten Wochen meiner Ausbildung vom praktischen Teil, schon auf der damaligen Wachkoma-Station machen dürfen. Und ja, es war halt total cool. Also es war so, wie ich mir das vorgestellt hatte, das war alles sehr überschaulich durch die Struktur, die es da halt einfach gab. Natürlich durch die Mitarbeiter alles so entstanden in den letzten Jahren. War trotzdem alles da, was man brauchte und alles hatte seinen Platz und zwar überall. Also eigentlich hatte man alles, was man so, wenn man am Bett mal war, konnte man wirklich um sich rumgreifen in die Schränke und hatte alles, was man brauchte. Verbandsmaterialien, Desinfektionsmittel, die Waschsachen. Also man hatte da einfach alles parat. Und das war auch ein sehr großer Kontrast zum Pflegeheim, also der großen Station. Und das fand ich halt total cool da einfach. Das hat mich dann irgendwie beeindruckt, dass das einfach möglich ist, auch mit so einer Struktur quasi zu arbeiten und wie viel mehr Spaß das dann einfach macht. Dazu kam dann noch, dass durch diese Überschaulichkeit oder durch diese begrenzte Patienten- oder Bewohneranzahl auch das eine ganz andere Zeitaufteilung war. Weil es auf so einer großen Station halt einfach, man hat einfach die Zeit nicht, die es benötigen würde. Man kommt eigentlich gar nicht dem nach, was man eigentlich machen würde oder was eigentlich verlangt würde. Und das ist halt total unbefriedigend und ich glaube, dass das ganz viele Leute auch einfach bricht in der Pflege, dieser Zustand. Und das war da unten halt nicht auf der Wachkoma-Station. Da war natürlich, man hatte trotzdem die ganze Zeit zu tun, aber man hat sich wirklich auf jeden Fall irgendwie so eine gute Stunde für einen Mensch genommen. Die Pflege war natürlich auch aufwendiger, weil du wirklich bei jedem von Kopf bis Fuß da alles machen musst. Also das ist ja kein Vergleich mehr dann zu jemand, der einfach nur dement ist und vielleicht ein paar Sachen noch selber kann oder mal nur Strümpfe anziehen oder Bett machen. Da ist ja wirklich alles, also da muss man wirklich alles machen einfach und noch mehr. Aber das war machbar und das fand ich einfach schön, dass man wusste, okay, ich habe jetzt heute diese 4 Leute zu versorgen und dann mache ich jetzt einen nach dem anderen, mache alles, was ich machen muss, habe die Zeit dafür und dann habe ich es geschafft und dann bin ich zufrieden und der im besten Fall auch. Und das habe ich dann gemerkt, brauche ich für mich. Also für alle Berufe, denke ich, ist es wichtig, wenn man einfach dann zufrieden ist mit dem, was man machen wollte, wenn man das geschafft hat. Und auch im Privaten sind wir ja zufrieden, wenn unsere Sachen so klappen, wie wir uns das vorstellen. Und das hat mir das hier halt gegeben oder das kann mir das hier geben und das hatte ich vorher so nicht das Gefühl, dass das so ging. Genau. Ja, dann war mir klar, okay, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann muss ich da irgendwie noch einen Platz kriegen in dem Team. Und ich genieße es bis heute noch quasi, diese tolle Teamatmosphäre und die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Genau, also es war auch wieder das Rundum auf diese Station, wo ich gesagt habe, okay, das entspricht mir und meinen Vorstellungen und das kann ich jetzt auf jeden Fall viele Jahre unter diesen Umständen so machen. Das, ja, das halte ich aus. Da hat sich natürlich auch immer wieder viel verschoben, viel verändert. Überhaupt im ganzen Haus in diesen 12 Jahren war immer gut alles. Aber jetzt finde ich es gerade, so wie es jetzt eigentlich ist, finde ich es am besten. Wenn man was braucht, dann kriegt man das. Die setzen sich, also ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, ist ja klar. Aber ich habe also noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auf dieser Ebene quasi kann ich mich hier wohlfühlen im Haus und fühle mich da irgendwo auch gut angenommen und gut behandelt. Mhm. Genau.
Ja, das heißt aber, du bist ja anfangs, also erstmal zusammengefasst, ich glaube, du bist echt ein bisschen reingeraten, aber auf eine gute Art, gell? Ja, ja. Also das ist total krass, wie sich manchmal sowas ergibt und man dann merkt, dass das irgendwie genau das Richtige. Und das wäre eigentlich mega gut, weil oft kann man, also kann sein, du hättest dir das vorher gar nicht vorstellen können, vielleicht in diesen Intensivpflegebereich zu gehen oder ich weiß nicht. Hattest du da mal dran gedacht, bevor du es kennengelernt hast?
Ich habe so 1-2 Tage, bevor das dann das FSJ losging, weiß ich auf jeden Fall noch, habe ich mir gedacht, oh Gott, was habe ich mir da vorgenommen? Wie wird es sein, wenn ich da jetzt bin und mit diesen ganzen Sachen zu tun habe, mit denen wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe oder so, wird es schwer? Wie ist da mein Nähe-Distanz-Verhältnis? Habe ich da irgendwie Berührungsängste oder ja, was erwartet mich da und kann ich das überhaupt, was ich da jetzt da unterschrieben habe? So, das war auf jeden Fall, aber das kam wirklich ganz kurz davor nur und es war aber sofort am ersten Tag noch verworfen. Also ich bin da auch super freundlich aufgenommen worden. Das war gar kein Problem irgendwie.
Kannst gut mit Menschen, oder?
Ich denke schon, ja. Also, das fällt mir sicher nicht schwer. Ich bin allerdings trotzdem ein Typ, der auch Zeit für sich braucht. Also ich habe gar kein Problem damit, allein zu sein. Also ich habe es in meinen Single-Zeiten zum Beispiel auch sehr, sehr genossen, einfach für mich in meiner Wohnung abends zu sein oder so oder nachts oder tagelang oder wirklich mal einen ganzen Tag, wo dann wirklich so abends so überlegt, habe ich heute schon irgendwie ein Wort mal gehört oder gesagt so. Man schweigt sich ja dann da so zu Hause so voll zu. Also ich habe gar kein Problem mit alleine sein. Eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für zurückziehen entscheiden, als für in die Massen rein. Aber letztendlich ist es wahrscheinlich ein bisschen ausgewogen.
Und jetzt aber in der Intensivpflege dann? Mhm. Also du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, dass das Arbeiten halt gerade was den Zeitfaktor angeht, irgendwie angenehmer ist, ne? Und man so ein bisschen andere Voraussetzungen hat. Aber es ist ja schon von der Arbeit, also wie soll ich sagen, von den Menschen, die hier leben, ist es ja ein bisschen anders wie jetzt im klassischen Altenpflegeheim. Ja. Schon allein durch, ich sag mal, Wachkoma. Ja. Es sind ja auch viele, die jetzt gar nicht ansprechbar sind so direkt.
Ja, das auf jeden Fall. Also da gibt es wieder verschiedene Aspekte. Also zum einen ist es natürlich, wenn man jetzt hier so durch eine Altenpflegestation läuft, dann sind da viel mehr Geräusche, da ist viel mehr Leben, da laufen einem dann, fahren einem Leute im Rollator über die Füße und hört vielleicht Leute schreien oder... Also da gibt es ja wirklich alles. Und auch in der direkten Pflege jetzt oder im direkten Umgang mit den Menschen ist es ja, da hat man ja auf jeden Fall, da gibt es ein Feedback. So, die sprechen mit einem, die machen vielleicht Witze, sind vielleicht aber auch schlecht drauf oder schreien einen an oder hassen einen einfach. Also man hat damit auf jeden Fall auch mit Emotionen zu tun, mit Ansprache, mit Lautstärken. Und das ist schon anders auf jeden Fall. Also das ist natürlich hier kommt man manchmal auf die Station und fragt sich, ob überhaupt jemand da ist irgendwie. Also heute ist auch so ein ganz ruhiger Tag. Zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, schon was vielen Leuten vielleicht fehlen würde, die das brauchen einfach so, diesen Trubel und diese Ansprache und so. Mir persönlich hat es nie gefehlt. Ich finde es schon auch lustig. Also es ist ja nicht so, dass hier niemand sprechen kann bei uns. Es gibt ja, wir haben ja verschiedene Leute auch und da gibt es welche, mit denen kann man super coole Sachen auch machen oder Unternehmungen. Das gibt es auf jeden Fall auch. Das ist nicht vorbei. Aber vielen Leuten, also ich spreche ja manchmal mit Kollegen jetzt hier, auch aus dem Haupthaus und frage, warum wir eigentlich noch nicht bei uns arbeiten. Und die sagen dann halt manchmal so Sachen wie, ja, nee, das ist mir zu ruhig. Ich muss meine Scherzle mit den Leuten machen und so. Und die brauchen das halt einfach, glaube ich. Das ist auch so eine Typsache. Ganz selten kommt es mal vor, dass ich mal aushelft drüben. Das hat das Coole dadurch, dass ich überall schon gearbeitet habe und halt auch schon sehr lange hier bin, dass ich die allermeisten Mitarbeiter halt auch kenne und auch von den Bewohnern gibt es ganz, ganz viele noch, die ich auch noch kenne. Also klar, man muss sich dann kurz reinfinden irgendwie, aber es ist trotzdem cool, dann irgendwie mal wieder so einen Tag oder so oder 2 Tage mal einzuspringen. Dann kann man das alles nochmal so aufnehmen irgendwie und dann kann man es aber auch wieder wie so ein Kind von jemand anders, auf das man mal aufpasst oder ein Hund. Und dann ist man aber froh, wenn man wieder abgeben kann und dann wieder zurück zu sich kann. So ungefähr ist es.
Hast du dann auch diese Intensivpflege-Weiterbildung?
Genau. Also da gibt es eine kleine und eine große Weiterbildung. Die kleine, denke ich, ist halt einfach da, damit man so ein bisschen auf dem Papier hat. Irgendwie, das muss man ja auch, also in unserem Fall müssen wir das ja quasi alle auch nachweisen. Die geht, ach, da gibt es so viele Modelle von denen. Das geht ein paar Tage und dann schreibt man einen kleinen Aufsatz und dann wird es benotet und dann hat man das. Und dann gibt es noch die größere, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Da war ich dreimal 5 Tage, also 3 Wochen sozusagen, nicht am Stück, das war ein bisschen versetzt. Habe ich an einem Kurs teilgenommen, kann man so nennen, Kurs, wo wirklich, also da geht es um Beatmung, da geht es um Ernährung, da geht es um Kanüle, da geht es um Intensivpflege, einfach im Großen und Ganzen, also alles, was das betrifft. Ganz viele Thematiken. Eigentlich müsste das noch viel länger sein als diese 3 Wochen, weil man diese Themen, die sind einfach so riesig. Jedenfalls, genau, das wird auf jeden Fall alles in 3 Wochen gepresst und dann muss man eine praktische und eine mündliche, nicht praktische, eine theoretische und eine mündliche Prüfung ablegen und dann hat man diese aus Weiterbildung, genau, eine Weiterbildung ist es für die außerklinische Intensiv gemacht. Das habe ich gemacht, genau.
Ja, klar, und ich meine, es gibt ja auch besondere Herausforderungen. Und gerade wenn es auch um Menschen geht, die jetzt vielleicht nicht immer wirklich kommunizieren können oder so direkt kommunizieren können, was sie gerade brauchen. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine sehr naive Frage, aber ich bin ja nicht vom Fach. Deswegen, also woher weißt du denn, was jemand braucht, der
Ja,
das nicht
wissen kann
sagen
man es ja
kann?
nie. Wissen kann man es nie. Es ist halt so, dass man kann natürlich kleine Zeichen lesen. Also am allervorteilhaftesten ist es natürlich, wenn man länger mit den Leuten zu tun hat und die dadurch so ein bisschen kennenlernen kann. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn man von einem Fremden steht, dann ist es unglaublich schwer, da jetzt irgendwie, wenn der keine richtigen Signale gibt, da was rauszukriegen. Das ist eigentlich nahezu unmöglich, würde ich sagen. Was ja so die wichtigsten Sachen eigentlich sind, auch in der nonverbalen Kommunikation, sind Sachen zu erkennen wie jetzt Schmerz. Ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, würde ich sagen, was uns jetzt in der Pflege, im Gesundheitswesen interessiert quasi oder auch den Personen, weil wenn wir Schmerzen haben, dann gibt es ja nichts, was wichtiger ist, als diesen Schmerz irgendwie zu beseitigen. Und da gibt es ja Anzeichen für. Ich meine, das den kann man ja auch quasi, können wir ja ablesen an dem Puls, an dem Blutdruck. Dann kann man überhaupt Vitalparameter kann man ja messen, dann kann man sehen, okay, oh, da ist eine hohe Temperatur, da stimmt irgendwie gerade was nicht. Mimiken können sich verziehen, auch bei Leuten, die das nicht steuern können. Sind die unruhig, zittern die oder sind die verspannt oder so? An solchen Sachen muss man das dann halt festmachen, quasi. Wie geht's denn gerade so? Das ist ja also das hauptsächlich zu wissen, wie geht's demjenigen gerade. Andere Sachen sind dann nochmal ein bisschen schwieriger natürlich, wenn es so um Ja-Nein-Fragen geht oder so. Dann muss man gucken, was gibt es da für Ressourcen. Kann derjenige vielleicht irgendwie irgendein Körperteil noch irgendwie einigermaßen gesteuert bewegen? Sind es die Augen, die man schließen kann oder wohin gucken oder einen Finger heben oder so, um dann irgendwie dieses Ja-Nein rauszukriegen? Aber selbst das ist manchmal so unwillkürlich. Also die können es dann vielleicht noch, machen dann aber. Also können das dann trotzdem das Gesprochene vielleicht nicht so gut umsetzen, dass sie dann bei Ja und bei Nein vielleicht ihren Daumen hoch machen. Also das ist auch tagesformabhängig. Manchmal klappt es bei Leuten, dann nicken die wirklich oder schütteln den Kopf. Manchmal gucken sie dich einfach nur an. Ja. Also das sind so kleine Feinheiten, die muss man im besten Fall, gibt es jemand, der die halt, also Angehörige oder so, die kennen ja die dann meistens und die sehen ja sowieso immer noch mal ein bisschen mehr. So eine Mutter bei ihrem Kind, die können ja dann viel mehr da spüren oder sehen. Aber wenn wir da jetzt jemand Neues aufnehmen und da gibt es vielleicht gar keine Angehörigen oder niemand, der ihn kennt, dann muss man das rausfinden, einfach so Stück für Stück. Und bei manchen geht es, bei manchen gibt es wirklich Sachen und bei manchen ist es wirklich, da kann man dann nur raten oder halt dann im besten Fall nur ja, seinen Gesundheitszustand beurteilen. Also nicht, was möchte er gerade, sondern wie geht es ihm halt. Da muss man da drauf halt beschränken, ja.
Ja, du hast ja gerade gesagt, am besten geht es natürlich, wenn man die Menschen irgendwie über eine längere Zeit begleitet und dann auch irgendwie ja klar besser kennenlernt, was jetzt vielleicht gerade in der Situation ist. Und vorhin meintest du auch, bevor du das Episode angefangen hast, hast du dir schon auch Gedanken gemacht, so über Nähe und Distanz. Jetzt irgendwie habt ihr ja hier schon viele Menschen, die auch über Jahre bei euch
Ja.
eigentlich leben und teilweise oder die meisten sind ja irgendwie auch schwere Schicksale. Wie gehst du damit um?
Mit den Schicksalen jetzt so. Ja, das ist eine der meistgestelltesten Fragen, glaube ich, so, wenn es um den Beruf irgendwie geht. Also es ist so. Für mich kann ich es natürlich wieder nur beantworten. Wenn man jetzt so drüber spricht, wenn wir jetzt im Einzelnen drüber sprechen, über diese Schicksale oder dann, oder unter Kollegen, wenn wir über jemanden sprechen und uns das nochmal so vorhalten, was da eigentlich passiert ist, dann ist es schon eigentlich was total Erschütterndes in den allermeisten Fällen oder eigentlich immer, weil es teilweise natürlich auch so ganz banale Sachen sind, so ganz alltägliche, in die, wo die Menschen quasi reingekommen sind in so ganz schlimme Schicksale. Wenn man es direkt so anspricht und einem, man sich das nochmal so bewusst macht, dann wird einem schon wieder klar, so, oh Gott, ja, krass, was passieren kann oder wie schnell was vorbei sein kann oder dass es uns selber genauso gehen kann morgen, theoretisch, dass es einfach, ja, alles, man hängt einfach eigentlich immer in der Luft, so, das wird einem auf jeden Fall gezeigt, aber das verschwindet eigentlich total im Alltag, also das wird einfach so eine Normalität, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzt mehr hier, also das kommt in den Köpfen, also in meinem Kopf kommt es ja gar nicht vor, wenn ich hier auf der Station bin oder so und dann mit den Leuten spreche oder die sehe, dann denke ich da gar nicht drüber nach, ach scheiße, der Arme, dem ist das passiert oder so, das beschäftigt mich dann gar nicht eigentlich. Da gibt es so viele andere Sachen drumherum, mit denen man sich beschäftigen oder die mich beschäftigen dann, dass diese Gedanken, vielleicht stumpft man auch ein bisschen ab, das kann natürlich auch sein, dadurch, dass es halt so zur Normalität wird irgendwie. Das ist ja nicht jeden Tag so, dass man denkt, boah, krass. Mhm. So ist und dann irgendwann hat man es verstanden und dann kann man da, dann denkt man darüber nach und dann hat man das so irgendwie dann auch verarbeitet.
Ja, und ist ja auch wahrscheinlich zum einen ein bisschen ein Schutzmechanismus, mhm. weil das würde man gar nicht aushalten, jetzt permanent zu denken, schlimm. Ja. Und natürlich auch ein bisschen, also es hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Also im Endeffekt musst du ja mit der Situation umgehen kannst du wahrscheinlich
nur eingeschränkt. Kann ja den ganzen Tag heulen dann da vor den Leuten. Ja. Also sicher ist es auch eine Typsache. Also gibt sicher Menschen, die, bei denen würde das gar nicht funktionieren irgendwie, die könnten die Station vielleicht gar nicht betreffen oder können die Leute gar nicht sehen und da schon gar nicht mit umgehen. Da gibt es sicher auch nochmal Abstufungen. Ja, vielleicht bin ich einfach nur Psychopath. Nein, ich denke.
Das würde ich jetzt mal ausschließen.
Nee, ich glaube, dass sich das einfach relativiert. Also vielleicht muss man ein bisschen was mitbringen, aber es wird auf jeden Fall relativiert, wie auch in der Altenpflege. Da gibt es, wie gesagt, da gibt es auch Sachen, mit denen man vorher nie zu tun hatte, irgendwie, wo man dann irgendwann die anderen einfach normal für einen werden.
Ja. So. Und natürlich, was das auch gemeinsam hat, ist diese Langzeitpflege, ne? Also, dass man ja irgendwie auch eine Beziehung zu den Menschen aufbaut.
Ja, genau.
Und dann, wie ist es da mit Nähe und Distanz? Also irgendwie ist es ja, Pflege ist ja auch was sehr persönlich Intimes auch. Ja. Und irgendwie, man baut ja schon einen persönlichen Bezug zu den Menschen auch auf.
Also das ist eigentlich wie bei gesunden Menschen auch. Da gibt es Menschen, mit denen man lange zu tun hat, zu denen hat man einen besseren Draht und welche, mit denen hat man jetzt nicht so eine Verbindung. Das ist ja wie im Kollegium oder überall anders auch. Und so ist es halt auch in der Pflege. Also da gibt es auch, ist nicht so, dass ich jetzt manche doof finde und die auch nicht versorgen möchte oder schlechter versorge oder so. Aber es gibt halt welche, die finde ich total cool und mit denen kann man vielleicht dann im besten Fall auch noch Sachen machen, weil die irgendwelche Ressourcen haben. Die sind dann irgendwie noch mobil oder können noch, ja, mit denen kann man vielleicht noch wohin fahren oder einen Ausflug machen. Und die sind auch vom Typ her einfach irgendwie, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren oder da ist man auf einer Wellenlänge. Und so baut man dann schon Beziehungen auf irgendwo. Sicher unterscheiden die sich zu anderen Beziehungen im Privatleben, weil es irgendwo ja trotzdem, ist es ja trotzdem noch eine Kunde quasi von einem. Und diese Intimitäten, die es da ja auch pflegerisch einfach schon gibt, ja, die schaden dem jetzt eigentlich gar nicht. Also in dem Moment ist es vielleicht dann einfach halt ist man halt einfach die Pflegekraft dann so. Und dann danach kann man auch wieder so ein Stück weit Freund, würde ich es jetzt nennen, sein. Also das kommt dem irgendwie gar nicht so wirklich in die Quere, würde ich sagen.
Und vorhin hast du es kurz angesprochen, dass ja schon auch Angehörige euch da vielleicht manchmal ein Stück weit helfen können, auch Dinge zu deuten oder nochmal zu sagen, so nehme ich jetzt die Situation wahr, vielleicht kann ich nochmal ein bisschen besser gerade einschätzen, was da gerade passiert, gerade wenn jetzt jemand vielleicht neu bei euch ist. Welche Rolle spielen da allgemein die Angehörigen?
Ist auch ganz unterschiedlich. Also als ich hier damals angefangen habe zu der Zeit, da waren teilweise natürlich auch noch andere Patienten da bei uns, mit dann auch natürlich auch anderen Angehörigen. Von dem Kern sind jetzt auch nicht mehr, also kaum noch jemand da. Und das war eigentlich auch was total Schönes, dass die Angehörigen untereinander einfach auch die waren ja auch irgendwo eine Schicksalsgemeinschaft. Und die waren auch regelmäßig da, viele von denen, und haben auch quasi so untereinander einfach einen Kreis gebildet, der auch irgendwie total schön und stimmig war. Und die waren dann meistens, kamen die dann nachmittags, also die Ehefrauen, es waren echt alles Ehefrauen, gar keine Männer. Ja, also die Angehörigen, die saßen dann hier, dann hat einer oder zwei einen Kuchen mitgebracht, der andere vielleicht einen Sekt oder so. Ja, und dann saßen die im Wohnzimmer oder draußen auf der damaligen Terrasse den Nachmittag und haben da die Leute in Rollstühlen neben sich mit dem Kreis stehen gehabt und haben dann da viel Zeit verbracht. Und ich glaube auch, also auch privat gab es dann da Freundschaften untereinander und so. Also das war auch da zu spüren, dass es da auch Verbindungen gibt. Und das war total schön auch. Das ist halt dann ein bisschen abgenommen, dadurch, dass dann halt, wenn mal Leute gestorben sind oder in ein anderes Heim wechseln mussten oder irgendwelche Sachen waren, dann kam natürlich noch Corona und so, dann war überhaupt gar nichts mehr los und dann waren nicht mehr viele von diesem Stamm da, dann kamen neue Patienten dazu, die vielleicht gar keine Angehörige haben oder welche, die einfach weit weg wohnen. Es gibt trotzdem noch welche, die kommen regelmäßig, zu denen pflegen wir natürlich auch ein gutes Verhältnis, würde ich jetzt so sagen, im Rahmen des Möglichen. Also wir verbringen ja jetzt auch nicht den Mittag mit denen, aber wenn die kommen, dann freut man sich immer aufeinander und kann gut miteinander reden und kann seine Wünsche äußern. Und also die Kommunikation, denke ich, die klappt eigentlich gut. Eigentlich sind sie, die Angehörigen, ein wichtiger Teil des Ganzen, ja. Also die sind ja auch natürlich die absolute Bezugsperson für die zu Pflegenden, aber auch für uns Unterstützung, weil die teilweise selber auch dann pflegerisch auch uns geholfen haben, irgendwie haben vielleicht Leute mal remobilisiert ins Bett oder rausgeholt in den Rollstuhl oder andere Sachen einfach gemacht, die sie einfach gerne gemacht haben. Das war für uns natürlich eine Unterstützung und einfach die Atmosphäre, die das geschaffen hat, die tut ja so ein Team natürlich auch gut.
Okay, ich habe eine abschließende Frage für dich. Und zwar endet der Podcast mit einem Satz, den es zu vervollständigen gilt, für dich persönlich einfach.
Und der, den errate ich jetzt.
Ja.
Fängt der an, sagst du den Anfang und nicht das Ende oder wie funktioniert das?
Der Anfang hat nur drei Wörter. Wenn ich den jetzt anfange, dann weißt du, was kommt.
Achso, ich kenne den?
Nee, das weiß ich nicht. Nee, du bist ja kein Podcast-Hörer, du kannst den nicht kennen.
Okay, dann müssen wir es probieren.
Okay, also der ist ganz kurz. Der beginnt mit: Gute Pflege ist.
Gute Pflege ist eines der wichtigsten Dinge, die es in unserer Menschlichkeit bedarf.
Das war's schon. Gut. Okay, jetzt hast du es geschafft. Wie war dein erster Podcast?
Cool.
Ja?
Ja?
Okay.
Eigentlich gar nicht schlimm.
Kann ich dich auf die Podcast?
Ich weiß nicht, ob ich ihn anhören werde.
Aber wir brauchen die Klicks, also ich würde dich
bitten. Ja, okay, dann gucke ich, dass ich da irgendwie einen hinkriege. Okay, vielleicht cool. Kann ich noch irgendwie meine Mutter fragen, ob sie da noch einen Klick drauf
hat. Das wäre mega, ja.
Okay, wie cool. Findet man den überhaupt?
Also, das ist gut, dass du fragst. Da können wir sehr gerne noch drüber sprechen. Ja. Überall da, wo es Podcasts gibt. Also, ich weiß nicht, du bist ja vielleicht bei Spotify, Apple Podcasts. Hast du ein Apple-Handy, ein Google-Handy? Also Android?
Android, ja.
Ja, da gibt es eine voll installierte App. Also, wenn du eine Suche Podcast eingibst, auf dem Handy, kommst du in eine voll installierte App, die heißt Google Podcast, glaube ich. Und wenn du da in die Suche eingibst, gute Pflege, der Podcast heißt Gute Pflege, gute Frage. Und wenn du Gute Pflege eingibst, dann müsstest du eigentlich direkt drauf stoßen.
Ja, probieren, ja.
Ansonsten kannst du auch einfach www.ev-heimstiftung.de/podcast.
Okay.
Ja?
Ja, okay, dann gucke ich mal nach. Wann ungefähr könnte das passieren, dass es dann draußen ist?
Das wird noch im Dezember sein.
Ah, ja, cool.
Ich fand's echt
angenehm.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Fand's auch mit dir angenehm jetzt. Ist es ja nur ein Gespräch führen, einfach mit jemandem, wo das auch irgendwie angenehm ist. Und das fand ich auf jeden Fall.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Genau. Okay.